Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Vielen Dank, liebe Musiker. Geht's euch gut? Ja? Gut. Ist ja gut, ich frag doch nur. Vom Suchen und Finden. Annelie hat es gesagt, darum ging es letztes Mal. Und darum wird es auch heute gehen. Es drehte sich ja um eine doppelte Geschichte aus der Bibel, ein doppeltes Gleichnis, nämlich zum einen die Geschichte der Schatz im Acker, so heißt er, so ist er überschrieben, diese Geschichte, und zum anderen das Gleichnis des Perlenkaufmanns. Da geht es um eine Perle. Wir werden gleich mal sehen. Damit wir diese Geschichte noch einmal im Ohr haben, zeige ich die noch einmal. Machen hier. So. Da sind die beiden Geschichten. Das sind zwei Geschichten. Muss man erstmal so können. Das Himmelreich gleicht einem Schatz. Also Jesus erzählt diese Geschichten. Ja? Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. In Klammern, und damit auch den Schatz natürlich. Erste Geschichte, ein Satz, eine Geschichte. Zweite Geschichte, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das sind die beiden Geschichten. Und ich hatte letztes Mal schon einiges erzählt über Gleichnisse und so weiter. Die Grundaussage in diesen beiden Geschichten, die sind ja haben ja ein ähnliches Thema. Ja, also das geht um einen Schatz oder eine Perle, und der will in den Besitz dieses Schatzes oder dieser Perle kommen, und dann verkauft er alles und dann ist er irgendwann auch im Besitz dieses Schatzes oder dieser Perle. Also es gibt viele Parallelen in diesen beiden Geschichten. Die Grundaussage in beiden Geschichten, das ist eine kleine Wiederholung jetzt, was Jesus damit deutlich machen möchte, ist folgende. Der eigentliche Schatz deines Lebens ist Gott selbst. Der eigentliche Schatz deines Lebens ist Gott selbst. Das haut Jesus einfach mal so raus. Jesus war einer, der sehr wohl wusste, wie das Leben funktioniert. Das war kein Träumer oder kein Schwärmer. Und trotzdem hat er mitten und all in den Nöten, in denen Menschen waren, auch Armutsnöten, ja, kommen wir gleich noch zu, hat er trotzdem gesagt, am Ende geht es um Gott. Das ist der eigentliche Schatz deines Lebens. Und ich möchte euch mal ein bisschen in die Spur bringen für heute. Immer wenn ihr das Wort Schatz hört, dann können wir das in diesem Kontext sofort gleichsetzen mit Gott. Ah ja, mit dem Schatz ist natürlich Gott gemeint. Ja, das ist quasi die Formel, die Jesus einfach mal so raushaut. So, wir haben uns letzten Sonntag diese erste Geschichte angeschaut. Die wiederholen wir jetzt nicht in allen Einzelheiten. Aber wenn ich den letzten Sonntag zusammenfassen müsste, dann würde ich das in drei Sätzen tun. Und zwar erstens, Gott wird dein Leben verändern. Ja, Gott wird dein Leben verändern. Und diejenigen, die da waren letzten Sonntag, die werden sich auch vielleicht erinnern. Also so wie der Schatz das Leben des Kleinbauerns da von Grund auf verändert hat, wird Gott dein Leben verändern. Soll heißen, Gott ist nicht einfach ein kleiner Zusatz oder ein Bonus im Leben. Manche haben ihn, manche nicht, manche kommen ohne klar oder manche, ja. Nein, sondern Jesus sagt, der eigentliche Schatz ist Gott selbst, und Gott wird dein Leben verändern. Nicht weniger. Also nicht irgendwas, was einfach so mitläuft im Leben, sondern er verändert dein Leben. Satz 1. Satz 2, Gott und Glaube sind unendlich kostbar. Das ist ja kein Zufall, dass Jesus hier ausgerechnet eine Schatzgeschichte erzählt, ja, dass er Gott mit einem Schatz vergleicht. Und ein Schatz, das wissen wir alle, der liegt nun mal einfach nicht rum. So, das macht ja den Schatz zum Schatz. Wenn jeder ihn einfach irgendwo mitnehmen könnte für 99 Cent, dann wäre es wohl kaum ein Schatz. Ein Schatz liegt nicht einfach rum, und Gott liegt auch nicht einfach so rum. So einfach ist das mit Gott gar nicht. Gott ist nicht einfach zum Mitnehmen quasi. So nach dem Motto, ach, kostet ja nicht viel, kann man doch mal machen. Also nein, ganz im Gegenteil. Gott wird dir alles abverlangen. Ja, Gott wird dir alles abverlangen. Also nicht im Sinne von, er wird dir alles nehmen und du wirst irgendwann als armer Bettler auf der Straße landen. Nein, sondern im Sinne von, es wird in deinem Leben nichts geben, was du ihm vorenthalten kannst. Ja, was du für dich behältst, wo du der Bestimmer bleibst. Romy sagt immer, ich bin der Bestimmer bei irgendeinem Spiel oder sowas. Ja, und jetzt bist du der Bestimmer. Das heißt, glaube auch, dass man sagt, Gott, du bist der Bestimmer meines Lebens. Ja, das bedeutet Jesus nachfolgen. Das sagen wir und singen wir ab und zu mal, wenn man Jesus nachfolgt. Also Jesus, du bist der Leitende, du gehst voran und ich bin der Nachfolgende, der dir nachfolgt. Und zwar, das ist das wichtige Motiv, weil ich dir vertraue. Nicht, weil ich jetzt parieren muss und gehorchen muss, sondern weil ich dir vertraue. Ich folge dir, weil das gut für mich ist. Ja, deswegen gebe ich die Kontrolle ab. Also ich sag's mal in einem Bild, wer Gott in sein Haus lässt, also in sein Leben lässt, in sein Lebenshaus, sagen wir mal, der sagt ihm nicht, in welche Räume er gehen darf und wo er lieber nicht reingehen sollte, sondern er sagt ihm, Jesus, alle Türen sind dir offen. Ja? Mein Lebenshaus steht dir ganz zur Verfügung. Alle Räume sind dir zugänglich. Du hast Zutritt in all meine Lebensbereiche. Du siehst nicht nur einen von mir ausgesuchten Teil, könnte man sagen, sondern du siehst mich, mein ganzes Leben. Du siehst mich ganz mit all meinen Grenzen und Stärken und verkorksten Eigenheiten und das, was ich manchmal komischerweise denke und fühle und was auch immer, wo ich mich schuldig gemacht habe, wo ich andere verletzt habe, meine Ängste, all das sieht Gott. Ja? Weil Gott unendlich kostbar ist, wird er mich ganz in Beschlag nehmen und mir alles abverlangen. Und der dritte Satz von letztem Mal herkommt, Glaube bedeutet Freude an Gott. Der Bauer schaut nicht nur auf das, was er investiert. Also er muss ja alles verkaufen, lesen wir ja. Auch der Perlenkaufmann muss alles verkaufen, um diese eine Perle haben zu können. Der Bauer schaut nicht auf das, was er investiert hat, sondern er freut sich an dem Schatz. Und ich übersetze das mal so, Glaube ist kein Pro und Contra, kein Abwägen von guten Gründen und von schlechten Gründen, was kostet mich das und was habe ich davon und so. Und das wissen wir auch, alle echten Beziehungen, ist gar nicht nur bei Gott so, sondern alle echten Beziehungen, ob das Freundschaften sind oder Familienbeziehungen oder Ehen oder, ja, oder die Beziehung zu Gott, alle sind ja nicht das Ergebnis von Rechnereien. Ja, wo man mal sich an den Schreibtisch gesetzt hat, oh, lohnt sich das für mich oder nicht? Nee, sondern sie sind das, sie sind getragen von einer Freude, von einer Überzeugung. Man rechnet nicht, Liebe rechnet nicht, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Glaube bedeutet Freude. So. Vielleicht ist das vergleichbar, wenn jemand, also manchmal brauchen wir ja so Bilder, wenn jemand vor einem steht und sagt, du Olli, ich habe gestern habe ich mir endlich meinen Traum erfüllt. Ich habe mir endlich den Kugelschreiber gekauft, den ich schon immer haben wollte, ein Mont Blanc in Blablabla von 1952, zuerst geschrieben von Winston Churchill, und ich habe ihn jetzt. Und du fragst ja, was hast du dafür bezahlt? 12.400 Euro. Dann wird derjenige bei dieser Zahl überhaupt keinen Schmerz empfinden, überhaupt nicht, er sieht nicht das, was er investiert hat, ich würde das natürlich sehen, ihr vielleicht auch, sondern er sieht seinen Mont Blanc und den wird er sagen, ich habe ihn endlich, das und den gebe ich nicht wieder her, da könnte mir auch jemand 20.000 Euro bieten, den gebe ich nicht wieder her. Und so ist das im Glauben, so ist das mit Gott auch. Es geht nicht darum, auf das zu gucken, was man investiert, was man verliert, was man nicht mehr tut, was man früher getan hat oder was auch immer, sondern man sieht den Schatz, ja, und den gibt man nicht wieder her. Das sind diese drei Sätze, mit denen ich weitermachen will heute. Die zweite Geschichte, der Perlenkaufmann, hat jetzt, wie es sich für ein Doppelgleichnis gehört, dasselbe Thema und dasselbe Ziel. Wir Aber die Geschichte haben wir schon gelesen. Ich lese euch die trotzdem noch einmal vor, damit wir die in Erinnerung haben. Das Himmelreich, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Also stellt euch das vor, ja? Gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ja? Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, im ersten Gleichnis war der Rahmen die soziale Unterschicht. Ja? Kleinbauer, Feldarbeit, ländlich-ärmliche Verhältnisse, wie es damals viele Leute betraf. Ja? Und die Leute, die vor Jesus sitzen, denen er diese Geschichte erzählt, das waren Leute dieser ärmlichen Unterschicht. Ja? 80% der Bevölkerung, habe ich letztes Mal erklärt. Das zweite Gleichnis, das spielt in einer ganz anderen Liga. Das spielt in der Champions League. Da ist ein Perlenkaufmann, ein Mann, der mit Perlen handelt. Ich wette, ihr kennt nicht einen Mann, der mit Perlen handelt, ausschließlich mit Perlen handelt. Jetzt muss man mal wissen, in der Antike, vor 2000 Jahren, sind Perlen das Wertvollste und das Schönste, was es damals geben konnte, was man damals kannte. Wertvoller als Silber, wertvoller als Gold oder Edelsteine oder was auch immer. Perlen. Perlen waren der Inbegriff des Schönen und des Seltenen, des Wertvollen. Das ist heute anders. Vielleicht haben einige von euch eine Perlenkette um. Perlen werden industriell hergestellt heutzutage oder es werden Muscheln gezüchtet. Gab es damals alles noch nicht. Perlen waren unendlich wertvoll. Also im Prinzip war das gar keine Ware, sondern das waren Kunstobjekte, kann man sagen. Ja? So, der Mann hier ist also ein Kunsthändler, ein Ästhet. So, dem ging es wahrscheinlich gar nicht, noch nicht mal um Profit. Und dieser Kaufmann, jetzt müssen wir uns mal in ihn hineindenken, dieser Kaufmann ist kein Kaufmann, der so in einer Region unterwegs ist, der ein bisschen kauft und wieder verkauft, der so, sagen wir mal, so dienstags auf dem Markt in mittelgroße Fehnen ist und freitags ist er in Wiesmoor auf dem Wochenmarkt. Ich weiß gar nicht, ob da Wochenmarkt frei das ist, aber naja. Oder dann Mittwochs ist er, nee, Mittwochs hatten wir schon, montags ist er in Backband. Ich, keine Ahnung, ja. Sondern im Griechischen steht hier für das Wort Kaufmann Emporos. Emporos. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, Emporos, wir kennen ja das Wort Imperium, das hört sich so gar nicht nach Dorf an. Wir kennen auch British Empire. Das hört sich auch nicht nach Dorf, nach klein Kleckersdorf an, sondern das hier ist ein, heute würden wir sagen, ein global agierender Großhandelskaufmann. Der ist hier gemeint. Ja? Das ist die Liga, in der wir uns hier befinden in dieser Geschichte. Seine Stationen heißen nicht Mittelgroße Feen und Wiesmoor und Backband, sondern Istanbul, Moskau, Peking, Kairo, ja? Und so weiter. Und dazu kommt, dass diese Schicht, ja, also die Oberschicht, dieses Klientel, würden wir heute sagen, Luxuskunsthändler, nicht nur geografisch in ganz anderen Ligen spielen und in ganz anderen Welten unterwegs sind, sondern in den Augen armer Leute, und ich kann mich mit diesen Leuten identifizieren, in den Augen armer Leute, in den Augen der Zuhörer, denen Jesus gerade ja diese Geschichte erzählt, ist diese oberste Schicht, denen ist das völlig fremd. Ja, also die sprechen anders, die denken anders, die sehen das Leben völlig anders. Natürlich haben sie auch völlig andere Möglichkeiten. Die leben in einer völlig anderen Welt. So, und trotzdem erzählt Jesus vor diesen armen Leuten die Geschichte eines der Reichen und Schönen, der Stars und Sternchen. Ja? Warum? Warum? Kann man ja mal fragen. Warum machst du das, Jesus? Er spannt mit diesen beiden Geschichten den Bogen von der Unterschicht bis zur Champions League. Ja, von ganz arm bis ganz reich. Ja, und verbindet diese Geschichten, beziehungsweise die Menschen in diesen beiden Geschichten, und vereint sie in ihrem gemeinsamen Thema, nämlich Suchen und Finden. Das vereint sie. Das vereint alle Menschen auf dieser Welt, egal mit welchen Möglichkeiten. Das, was jeden Menschen antreibt, das Leben jedes Menschen dreht sich um Suchen und Finden. Oder? Um Suchen und Finden. Und überlegt mal, Hoffnung, Nahrung, Anerkennung, Zufriedenheit, Orientierung, Geborgenheit, Heimat, Erfolg, heile Beziehungen, Sicherheit, ja, und so weiter. Das sind die Schätze, nach denen jeder Mensch sucht. Und Jesus macht in dieser Geschichte klar, ich habe es anfangs erwähnt, aber der wichtigste Schatz, der eigentliche Schatz, ist Gott selbst. Der eigentliche Schatz ist Gott selbst. Das ist die eigentliche Suche. Und in diesen beiden Geschichten haben beide, der Kleinbauer in der Ackergeschichte und der Perlenkaufmann, arm und reich sozusagen, beide haben am Ende gefunden. Ja, sie haben den Schatz gefunden. Soll heißen, der Zugang zu Gott steht jedem Menschen offen. Das hört sich jetzt mal leicht an, aber das muss man mal durchdenken. Der Zugang zu Gott steht jedem Menschen offen. Keinem Menschen auf dieser Welt ist es generell oder in irgendeiner Weise unmöglich, Gott zu finden. Ja? Jeder kann, jeder darf. Selbst wenn er sagt, oder selbst wenn man über sich sagt, ja, jeder kann, jeder darf, ich weiß, aber ich nicht, weil ich bin zu weit weg. Ich bin da nicht mit groß geworden oder ich bin dafür zu skeptisch oder ich kann das nicht. Und was auch immer man für Argumente hat, nein, man müsste ihm antworten, der Schatz deines Lebens, also Gott selbst, ist dir nicht prinzipiell verschlossen oder unzugänglich. Denk das nicht. Bleib offen. Deine Suche ist noch nicht beendet. Du kannst Gott finden. Es wird dich unter Umständen was kosten, das verschweigt Jesus auch nicht. Ja? Glaube hat auch Konsequenzen. Es wird dich unter Umständen was kosten. Aber ja, du kannst Gott finden. Der eigentliche Schatz, Gott selbst, ist auch für dich greifbar. Wenn wir mal an die ganzen Schätze denken, ich habe ja gerade ein paar aufgezählt, ne? Die ganzen Schätze, nach denen Menschen generell heute suchen, dann muss man eigentlich sagen, viele dieser Schätze bleiben so manchem Menschen verborgen. Er wird diesen Schatz nicht finden. Und bei einigen Menschen muss man sogar sagen, du wirst dich anstrengen und suchen und du machst alles richtig und trotzdem bleibt dir dieser Schatz verborgen. Ich denke mal an ein Kind, das in Armut aufwächst. Ja? Natürlich wünscht es sich Erfolg und Wohlstand und blühendes Leben. Ich glaube, es kann machen, was es will, in so vielen Fällen. Ich weiß, es gibt immer die Hoffnung, dass Einzelne es schaffen und so weiter. Aber in so vielen Fällen müsste man sagen, du wirst in deinem Leben machen können, was du willst. Du wirst keine Chance haben, keine Chance an diesen Schatz kommen, nach dem du dich sehnst. So. Den eigentlichen Schatz kannst du aber finden. Ist doch mal was, oder? Ist doch mal was. Den eigentlichen Schatz kannst du finden. Merkt ihr, ich versuche das zumindest rüberzubringen, merkt ihr, wie einladend und ermutigend dieses Gleichnis für Menschen ist, die sich schwer tun mit Glaube und Gott, die auf der Suche nach allem Möglichen sind, nach guten Dingen. Aber die eigentliche Suche, der eigentliche Schatz, der ist erreichbar, der ist zu finden. Genau das sagt Jesus hier. Ja, also Menschen, die das Gefühl haben, ich finde ihn nicht, ich suche ihn auch gar nicht erst, weil ich eh davon ausgehe, dass ich ihn nicht finde. Nein, der Schatz ist findbar. Der Schatz ist findbar. Vielleicht bist du gar nicht weit weg. Vielleicht bist du schon vom Schatz umgeben. Was ist der größte Unterschied in diesen beiden Geschichten? Der eine sucht gar keinen Schatz und findet ihn, der Kleinbauer. Ja. Der andere, der Perlenkaufmann, der sucht ja richtig die Perle, fokussiert und der findet sie. Ja. Übrigens für beide ist der Fund überwältigend und überraschend. So. Auch der Perlenkaufmann wird, obwohl er ja auf der Suche ist und seine Augen nur danach ausrichtet, ja, nur danach sucht, auch der Perlenkaufmann wird in dem Moment, wo er die Perle sieht und findet und kauft und in den Händen hält, wird er völlig überrascht sein und völlig außer sich vor Freude. So. Aber nochmal, der eine, der sucht gar nicht und findet, der Kleinbauer, und der andere, der sucht und findet. Vom Kleinbauern lernen wir, der nicht gesucht hat, vom Kleinbauern lernen wir Folgendes. Und jetzt denkt euch mal in einen Atheisten hinein. Also in jemanden, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ja? Denkt euch mal in einen Atheisten hinein. Von dem Kleinbauern lernen wir, solange du den Schatz nicht gefunden hast, denkst du, den gibt es gar nicht. Du bist voll davon überzeugt, dass es diesen Schatz nicht gibt, dass es diesen Gott nicht gibt, solange du ihn nicht gefunden hast. Die Übertragung ist einfach, solange du Gott nicht gefunden hast, denkst du, den gibt es gar nicht. Ich habe viele Leute im Kopf, die genau das sagen. Tolle Leute, Freunde, Bekannte, Familie, könnte ich alle Bereiche durchgehen, die das sagen würden. Solange du den Schatz nicht gefunden hast, denkst du, den gibt es gar nicht. Aber wenn du ihn gefunden hast, wenn du Gott gefunden hast, egal ob zufällig oder gezielt, bist du völlig überrascht und es erfüllt dich mit Freude und es verändert dein Leben. Und du gibst diesen Schatz nicht wieder her. Mein Mont Blanc für 12.400 Euro. Ich gebe ihn nicht wieder her. Kann kommen, was wolle. Kann auch mich ins Minus stürzen. Das ist mir alles egal. Ich gebe den nicht wieder her. Genauso reden Menschen nach dieser Geschichte von Gott. Den gebe ich nicht wieder her. Ne? Es ist ja manchmal überraschend, dass Christen vielleicht im Fernen Ost oder auch im Nahen Osten, die wirklich vor der Entscheidung stehen, entscheide ich mich für Gott und Glaube oder stehe ich unter Todesandrohung. Ja? Wir kennen diese Geschichten der verfolgten Christen. Die sagen ja nicht, oh, ich komme jetzt ins Rechnen, ich wäge jetzt mal ab, ist mir das was wert und wie viel ist mir Glaube wert? Oh, so viel lasse ich mir das nicht kosten. Nein, die haben eine völlige Leichtigkeit, eine unverschämte Leichtigkeit und eine unverschämte Freude, dass sie sagen, natürlich ich gebe doch Gott nicht wieder her. Also kann kommen, was wolle. So. Finde ich herausfordernd und inspirierend und ansteckend auch für uns. So, und ich schließe mit dem Perlenkaufmann. Vom Perlenkaufmann lernen wir, deine Suche wird sich lohnen. Der sucht ja, der sucht wahrscheinlich auch schon lange. Steht hier gar nicht, aber wenn er das in seiner Berufung tut, er sucht diese eine Perle und irgendwann findet er sie. Ich stelle mir das eher vor, dass er jahrelang schon danach sucht und mal ein bisschen was gefunden hat, aber die Perle hat er nicht gefunden. Also deine Suche wird sich lohnen. Jeremia 29, Vers 13. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Also dieses Gleichnis ist kein Gleichnis für Christen, dieses Gleichnis ist ein Gleichnis für Menschen. Für Menschen. Ich möchte diese Predigt schließen mit einer stillen Minute, wie ihr das von mir kennt, wie ihr das vom letzten Mal kennt, mit den Sätzen, rund um diese und die letzte Predigt. Und ich möchte dich einladen zu beten, egal ob in gewohnter Weise oder vielleicht zum ersten Mal. Ich finde das immer wieder schön, sich mal an sein erstes Gebet zu erinnern. Also ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich weiß noch, wo ich da war. Und ich weiß noch, dass das ganz viel Kraut und Rüben war. Und es war genau richtig. Es war genau richtig, weil es von Herzen kam, weil es mein Gebet war, mein erstes Gebet war. Und vielleicht ist das mal dran. Also Einladung zu beten, und zwar das, was auf dem Herzen liegt. Amen.